möchte die Predigt überschreiten mit dem Thema: Ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen. Ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen. Neulich habe ich zum Fenster rausgeschaut und die Frühlingssonne hat quasi reingescheint ins Zimmer und ich habe gemerkt, die Fenster sind schmutzig. Und ich habe gedacht, ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, dass die Fenster schmutzig sind. Vielleicht habt ihr einen Garten und jetzt kommt der Frühling und da ist es ja auch so, dass es viel zu tun gibt. Manchmal ist der Garten etwas verwildert über den Winter hinweg und man hat irgendwie das Gefühl, jetzt ist es Zeit, etwas zu tun. Vielleicht gibt es noch viele andere Momente in eurem Leben, wo ihr sagen würdet, ich kann da nicht mehr länger zuschauen, ich muss jetzt was tun. Vielleicht muss mal die Küchendecke gestrichen werden. Vielleicht muss mal der Keller ausgerümpelt werden, weil er zur Rumpelkammer geworden ist. Vielleicht ist auf dem Dachboden ein Chaos. Oder vielleicht sagst du, mein WLAN ist so schlecht, ich kann da nicht mehr länger zuschauen, ich muss was tun. Jetzt werden 2 Repeater gekauft und es wird der Tarif abgedatet oder so weiter. Oder vielleicht sagst du, es gibt eine Nachbarin, die ist einsam. Ich kann da jetzt einfach nicht mehr länger zuschauen. Ich muss was tun. Oder vielleicht sagst du, wir haben ein Flüchtlingsheim in Freiberg. Vielleicht gibt es da eine Aufgabe für mich. Ich möchte jetzt heute nicht über das schlechte Fernsehprogramm reden oder die Politik oder die Wirtschaft. Ich möchte auch nicht über die mangelnde Frustrationstoleranz reden. Wie lange hält man es aus, bevor man etwas tut? Sondern ich möchte davon reden, dass es manchmal Missstände gibt und das Bedürfnis einfach da ist, ich muss etwas tun. Ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen zu einem Missstand, der da ist. Ich muss etwas tun. Ich will etwas tun. Ich kann es mir nicht mehr länger anschauen. Vielleicht passiert es, dass es eine gewisse Zeit lang möglich ist, das zu tolerieren, aber vielleicht musst du dir oder ich mir einfach mal sagen, jetzt muss ich was tun. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen einen Plan. Wir müssen eingreifen. Warum erzähle ich das? Weil genau das ist, was Gott tut. Er sagt, ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen. Und die Frage ist, wozu kann er nicht mehr länger zuschauen? Was hat er auf dem Herzen, dass er sagen muss, das kann ich einfach nicht mehr länger dulden. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen in Jesaja. Eure Verschuldungen scheiden euch vor eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern unsere Verschuldungen, eure Verschuldungen, trennen euch vor eurem Gott. Hier wird beschrieben, dass es eine Mauer gibt zwischen uns und Gott. Und zwar diese Mauer entsteht durch Sünde, durch Dinge, die wir tun, die Gott nicht mag. Dinge, die wir reden, Dinge, die wir denken, Dinge, die wir tun. Und Gott sieht diese Situation und er merkt, diese Mauer trennt uns von Gott. Menschen sind getrennt von Gott. Wir brauchen einen Plan. Es kann nicht so weitergehen. Gott muss etwas tun. Und ich denke, Gott ist unser Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und er möchte nicht, dass wir als Geschöpfe von unserem Schöpfer getrennt sind. Und hier setzt nun unser Predigttext an. Er steht in Johannes 3, 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Also, was tut Gott? Gott tut, dass in, denn Gott hat die Welt, Johannes 3, Vers 16 ist quasi die Lösung für dieses Problem, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vers spricht von der Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist unendlich groß. Und er hat einen Plan. Er möchte nicht, dass ein Mensch auf dieser Welt verloren geht. Und deshalb schickt er seinen Sohn, Jesus. Und das Einzige, was wir tun müssen, tun dürfen, ist, an ihn zu glauben. Was interessant ist, alles hängt an diesem Glauben, diesem Vertrauen zu Jesus, an diesem Inanspruchnehmen des Werkes Jesu. Und es hängt auch noch an einer zweiten Sache. Und wenn man dieses Kapitel, diesen Abschnitt noch ein bisschen weiter vorne liest, da kommen wir zu diesem Gespräch von Jesus und dem Nikodemus, der in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion zu Jesus kommt und mehr erfahren will über die Lehre von Jesus. Und dort fällt dieser Satz von Jesus, er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aus Wasser und Geist. Bei Wasser fällt mir ein die Taufe. Bei Wasser fällt mir ein Bekehrung, dass wir einen aktiven Schritt tun, weg von Gott hin zu Gott. Wasser und Geist. Und bei Geist fällt mir ein, es ist der Heilige Geist, die Erfüllung mit dem Geist. Also es gibt drei Punkte, die wir gehen dürfen. Das erste ist dieser Glaube, das andere Taufe und Bekehrung mit dem Wasser und dem Geist. Ich habe nochmal eine Grafik versucht darzustellen. Nicht glauben führt zum Verlorengehen. Nicht glauben führt zu, dass man verloren geht. Glauben dagegen zusammen mit Wasser und Geist, mit Taufe, Bekehrung und Geisterfüllung, führt zu neuem Leben und zu ewigem Leben. Das ist Gottes Plan. Er möchte, dass kein Mensch verloren geht, sondern er möchte, dass wir dieses neue Leben erfahren, dass wir diesen Heiligen Geist erleben in unserem Leben, dass wir dieses ewige Leben erleben nach dem Tod über unser Leben hinaus. Ich habe mir überlegt, wie würde denn ein Gespräch aussehen zwischen dem Vater und Jesus? Wie würde das aussehen? Stellen wir uns mal vor, die beiden hätten sich unterhalten. Der Vater sagt, Jesus, du siehst, die Menschen gehen verloren, weil ihre Sünde sie von mir trennt. Und Jesus sagt, Vater, ja, ich sehe das. Und ich sehe das mit großem Schmerz. Und der Vater sagt, sie haben keine Chance, ein neues Leben zu kennenzulernen. Und sie können niemals neu geboren werden. Und der Jesus sagt sich, Vater, wir müssen etwas tun. Ich kann mir das einfach nicht mehr länger anschauen. Und der Vater sagt, sie werden den Heiligen Geist nicht erleben können. Und Jesus sagt, wir brauchen einen Rettungsplan. Und was können wir tun? Und der Vater sagt, es gibt eine einzige Möglichkeit. Aber diese einzige Möglichkeit zerreißt mir das Herz. Denn sie hat mit dir zu tun. Und Jesus sagt, Vater, wie heißt diese Möglichkeit? Und der Vater sagt, du musst zu den Menschen gehen, du musst Mensch werden und ihnen den Weg zu mir zeigen. Du musst ihnen zeigen, wie man in der Gemeinschaft mit dem Vater leben kann. Und Jesus sagt, Vater, ja, ich bin bereit. Und der Vater fragt nochmal, willst du wirklich gehen? Und Jesus sagt, Vater, ich muss nicht lange überlegen, ich werde gehen. Und der Vater sagt, ja, aber es wird Widerstände geben. Du wirst abgelehnt werden. Menschen werden dich hassen. Und Jesus sagt, ich gehe trotzdem. Und ihr Vater sagt, sie werden dich beschimpfen. Sie werden dich schlagen. Sie werden dich misshandeln. Sie werden dich geißeln und sie werden dich töten. Und mir zerreißt es das Herz, wenn ich daran denke. Und Jesus sagt, Vater, dein Wille soll geschehen. Aber auch einige werden glauben. Sie werden umkehren von ihren Sünden und sie werden das neue Leben kennenlernen. Und Jesus sagt, für sie lohnt es sich. Sie sind es mir wert. Ich werde sie retten. Und der Vater sagt noch etwas. Der Feind wird nicht schlafen. Er wird alles tun, damit sie nicht glauben können. Und er wird sie angreifen. Und Jesus sagt, mein Entschluss steht fest. Ich gehe. Ich liebe die Menschen so sehr. Ich wünsche mir, dass keiner verloren geht. Und der Vater sagt, ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, wie sie verloren gehen. Und Jesus sagt, ja Vater, dein Wille soll geschehen. So etwas stelle ich mir dieses Gespräch vor zwischen dem Vater und Jesus. Und es ist so unglaublich, dass Jesus sagt, ich gehe diesen Weg, obwohl er schwierig ist. Aber es ist der einzige Weg, der die Menschen rettet. Und dann habe ich mich gefragt, was würde denn passieren, wenn Jesus Nein gesagt hätte? Wenn Jesus Nein gesagt hätte, dann wären alle Menschen in ihren Sünden verloren. Wir wären verloren. Wir alle wären verloren in unseren Sünden. Es gäbe keine Rettung. Es gäbe keine Hoffnung, keine lebendige Hoffnung. Es gäbe keinen Weg in den Himmel. Es gäbe keine persönliche Beziehung zum Vater. Es gäbe keine Jakobikirche. Es gäbe keine Jakobi-Gemeinde. Es gäbe überhaupt keine Gemeinde in Freiberg. Es gäbe überhaupt keine Gemeinde auf der ganzen Welt. Es gäbe kein Christentum. Wenn Jesus Nein gesagt hätte und er nicht gekommen wäre, um uns zu retten, wären wir alle verloren. Menschen gehen verloren, aber Jesus ist derjenige, der uns rettet. Es gibt noch eine andere Stelle, den Philipperhymnus, Philipper 2, wo genau diese Thematik nochmal beschrieben wird von Paulus. Und dort schreibt er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er bestand nicht darauf, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat sich aufgemacht. Er hat Ja gesagt. Er ist diesen Weg gegangen mit allen Konsequenzen. Er erniedrigte sich bis zum schrecklichen Tod. Und das bedenken wir jetzt auch ganz besonders in der Passionszeit. Aber was ist nun die Frage, was bedeutet das für uns? Wie ist unsere Reaktion auf die Rettung Jesu? Und für mich gibt es eigentlich nur eine Reaktion, nämlich große Dankbarkeit. Große Dankbarkeit Jesus gegenüber. Wobei ein bitterer Beigeschmack bleibt, die Freude über unsere Rettung ist vermischt mit Tränen. Dieser Weg, den Jesus gegangen war schrecklich. Aber er ist ihn gegangen für uns, für dich und für mich. Und was folgt aus der Dankbarkeit? Die Nachfolge Jesu. Dass wir sagen, wir wollen unser Leben Jesus weihen und ihm nachfolgen. Wir wollen hören, was er sagt. Wir wollen tun, was er uns sagt. Wobei mir die Reihenfolge wichtig ist, zuerst hören und dann tun. Geleitet durch den Heiligen Geist. Jesus hat es uns gezeigt. Er tat nur das, was der Vater ihm gezeigt hat. Letzten Sonntag in der Geschichte von Maria und Martha wurde das deutlich. Er möchte nicht, dass wir aktiv sind ohne Auftrag, denn das macht uns unglücklich. Und das wollen wir nicht. Wir wollen hören und dann tun. Kolosser 3, Vers 17 beschreibt es auch nochmal ein bisschen. Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also das, was wir reden, das, was wir tun, das soll von Jesus bestimmt sein. Wir sollen es im Namen Jesu tun. Und das Ganze ist nichts anderes als Dankbarkeit. Dankbarkeit Jesus gegenüber. Wir dienen Jesus aus Dankbarkeit. Wir dienen nicht nur Menschen, wir dienen nicht nur der Notlage, sondern wir dienen Jesus aus Dankbarkeit. Der Satz, ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, können aber auch wir aussprechen. Vor allem, wenn wir sehen, wie Jesus sieht. Wenn wir die Verlorenheit der Menschen in unserer Stadt, in unserem Land sehen. Ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, wenn Menschen verloren gehen. Und es folgt eigentlich nur diese Frage, Jesus, was kann ich tun? Was ist mein Teil an diesem Plan? Wo ist mein Platz im Reich Gottes? Ich will nicht länger nur Zuschauer sein, Konsument sein, sondern ich will mitwirken. Ich will Mitwirker sein. Ich will Teil des Reiches Gottes sein. Mein Satz müsste man jetzt vervollständigen, indem man einfach noch sagt, ich werde aktiv. Ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, ich werde aktiv. Vom Besucher zum Mitwirker. Und das Erste, was wir tun können, ist zu beten und zu segnen. Zu beten und zu segnen. Ich war am Freitag war ich bei einer Versammlung der geistlichen Gemeindeerneuerung und da waren viele Pfarrer anwesend. Und einer von den Pfarrern, der hat mir auch seine Situation geschildert und wir haben füreinander gebetet. Und wir haben dann gebetet. Gott, und dann in dem Gebet hat mir Gott ein Bild gezeigt. Und zwar, es war ein Hund, der hat sein Revier markiert. Ich habe lange gezögert, ob ich dieses Bild überhaupt sage, weil es ist doch ein bisschen seltsam. Ein Hund, der an verschiedenen Ecken sein Geschäft verrichtet, also sein Revier markiert. Aber es wurde dann deutlich, Jesus wollte durch dieses Bild etwas sagen. Wir dürfen in den Situationen, wo wir stehen, vor allem auch dort, wo es schwierig ist, dürfen wir sagen, Jesus, du regierst jetzt hier. Jesus, das ist dein Bereich. Ich möchte dieses Land einnehmen. Ich möchte für die Situation beten, wo gerade Schwierigkeiten auftauchen. Und die Pfarrerin war sehr berührt bei diesem Bild und ich bin sehr gespannt, was sie uns erzählen wird beim nächsten Mal. Denn wir beten und segnen für Situationen, wo die schwierig sind, dann kann Gott große Wunder tun. Das Zweite, was mir wichtig ist, es gibt diese Stelle in Offenbarung 1, wo beschrieben wird, Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, die seinem Gott und Vater dienen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier steht, Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Was macht ein König? Er regiert. Was macht ein Priester? Er betet an. Und wenn wir das tun, wenn wir im Gebet regieren, im Gebet Situationen Gott übergeben, dann kann Gott Großes tun. Er möchte mit uns zusammen im Gebet die Welt verändern. Ich bete und ich segne. Und das Zweite, ich nehme meinen Platz im Reich Gottes ein. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Denn wenn wir mitwirken am Reich Gottes, dann erfüllt uns das selber mit Freude. Und ganz ehrlich, es ist doch langweilig, nur Zuschauer zu sein. Jesus hat einen perfekten Platz für jeden von uns in seinem Reich. Ich bin so dankbar, dass es in unserer Gemeinde so viele verschiedene Arbeitsbereiche gibt, wo sich viele Menschen einbringen. Jede Woche werden Gemeindekreise vorbereitet und durchgeführt. Im Moment läuft der Kindergottesdienst mit vielen Mitarbeitern, die junge Gemeinde, der Promise. Man trifft sich, am Samstag wurde alles von verschiedenen Mitarbeitern vorbereitet. Diese Woche haben wir die EFAs, die sich treffen mit einem großen Mitarbeiterteam. Es gibt Seniorenkreise. Dieser Gottesdienst wird gestaltet von vielen Mitarbeitern. Es werden Predigtvideos aufgenommen, es wird Ton abgemischt, der Beamer gesteuert. Wenn es Frühling wird, wird der Rasen gemäht. Die Gemeinde wird geleitet im KV. Rüstzeiten werden vorbereitet, gerade jetzt auch die nächste Gemeinderüstzeit. Und viele, viele andere Dinge. Und überall gibt es Menschen, die ihren Platz gefunden haben im Reich Gottes. Und wenn das jeder tut, dann werden wir eine lebendige Gemeinde sein. Dann sind wir eine lebendige Gemeinde. Das Reich Gottes wird gebaut. Menschen kommen zum Glauben. Und es entsteht, dank des Heiligen Geistes, eine erweckte Gemeinde. ich kann einfach nicht mehr länger zuschauen, ich werde aktiv. Das ist so ein großes Thema, was uns einfach im Glauben voranbringt und unsere Gemeinde lebendig macht. Als Fazit möchte ich zwei Gebete formulieren. Das eine Gebet: Jesus, zeig mir meinen Platz im Reich Gottes. Was soll ich tun? Was soll ich tun aus Dankbarkeit zu dir? Wie kann ich Licht sein? Und das zweite Gebet: Jesus, erwecke unsere Gemeinde und fang bei mir an. Erweck unsere Gemeinde und fang bei mir an. Amen.